Hallo, hier ist Spargel auf dem Balkon. Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt eine Folge Mensa Essen, unserem Format, in dem wir uns mit Lyrik wie in der Schule beschäftigen. Diesmal die römischen Elegien von Johann Wolfgang von Goethe.
Bitte.
Das sind 24 Gedichte. Wir besprechen jetzt im Speziellen das erste. Da kommt natürlich gleich die Frage auf: Philipp, warum besprechen wir so einen Text?
Also, weil ich in der Schule schon sehr, sehr begeistert von Goethe war und das hat sich einfach gehalten. Nein, natürlich nicht. Ich war
Ja,
in
warum nicht?
Italien. Ich war in Italien und dann haben wir so drüber geredet, was gibt's denn so italienische Texte und so, die müssen auf Deutsch sein. Und dann hast du, Konrad, gesagt, wie wär's mit den römischen Elegien? Und ich so, ich war in Rom und damit, jetzt sind wir hier gelandet.
Und tatsächlich bin ich darauf gekommen, weil ich mich an den deutschen Unterricht zurückerinnert habe. Und zwar ist mir dieser Text schon mal begegnet, und zwar in einer Deutschschulaufgabe in der 11. Klasse.
Was?
Ja.
Okay.
Ich glaube, du hast einen
Da.
anderen Text genommen. Wir waren damals ja zusammen.
Ja.
Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich da 12 Punkte abgestaubt.
Au weh. Okay. Da
Und
bin
ich
ich jetzt
hoffe,
aber
dass wir heute
gespannt.
15 draus machen.
Ja, gut. Ich habe mich immer ganz fern von Gedichtanalysen in Deutschschulaufgaben gehalten. Ich habe mir irgendwas anderes draus gesucht, glaube ich. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Schullaufbahn nicht ein Gedicht in der Schulaufgabe analysiert. Dafür und keine Ahnung, ist auch was.
Dafür ich viel zu viele. Ich habe immer Gedichtanalyse genommen.
Ja.
Gut. Dann sage ich einfach mal den Vorgeschmack auf den Text, weil anscheinend ist mir der Text ja bekannt. Und zwar würde ich sagen, in kurzen, prägnanten Worten, viel Gelates, dann doch Philosophie.
Okay.
Also Gelates heißt so Geschwurbel,
Nicht wirklich philosophisch und dann doch philosophisch, so in
ja,
der
das aber
Art.
hochtrabend klingt.
Ja,
Subjektive Einschätzung.
genau, also mein Vorgeschmack auf den Text ist Goethe, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf, aber ich habe ihn trotzdem gelesen.
Muss man ja mal machen.
Ja, aber ich meine, worüber ich viel mehr Lust habe, anstatt den Text zu lesen, war erstmal zu wissen, woher kommt der Text überhaupt. Ich meine, klar, Goethe, man kennt es, nur so zur zeitlichen Einordnung, 1749 bis 1832 hat er gelebt. Der ist 74 Jahre alt geworden. Und diese römischen Elegien, ich meine, der Name kann vielleicht so ein bisschen so einen Tipp geben, die
Würde ich
hat
jetzt
er
gar
dann
nichts
schon.
sagen. Also Elegien kann ich nichts mit anfangen.
Nein, nein, aber ich meine römische
Römisch,
Elegien
okay.
heißt es ja. Also das meine ich eigentlich. Also es hat irgendwas mit Rom zu tun, mit Italien. Und er hat ja eine ganz bedeutende Italienreise gemacht für ihn. Und die hat zwei
Verstehe.
Jahre lang gedauert. Der wollte eigentlich erst nur ein paar Monate nach Italien. Der war halt, hat er in Weimar als Minister gearbeitet und da hat er so ein bisschen Burnout gehabt und so eine Midlife Crisis. Und
Mal zu machen.
so wie Faust ein bisschen. An Anfang von Faust. Und da gibt es auch eine ganz interessante Korrelation zwischen Faust und der Italienreise, aber das ist einfach eine kleine Sache, die ich unseren Zuhörern mal selbst auf die Reise schicke, um das herauszufinden.
Wenn wir welche haben.
Genau, auf jeden Fall, hat er so einen kleinen Midlife-Crisis gehabt, konnte kreativ gar nicht mehr schaffen und er sagt, komm, ich gehe jetzt nach Italien, ist wirklich so im Dunkeln aufgebrochen, hat es keinem gesagt und war dann da erstmal. Und er war zweimal in Rom, einmal, also er ist bis nach Sizilien runtergefahren, einige wichtige Stationen war Florenz, Neapel, Sizilien und dann natürlich Rom. Einmal beim Runterfahren war er ganze 4 Monate in Rom. Und als er dann
Okay.
zurückgefahren ist, war er noch mal 10 Monate in Rom. Also er war
Okay.
in den 2 Jahren ein Großteil, also über die Hälfte der Zeit nur in Rom. Und kein Wunder, dass man dann 24 Sachen darüber schreibt.
Da wurde er wohl aufgehalten, anscheinend.
Von
In
der
Rom.
ganzen Geschichte. Ja, also bei dem deutschen Maler Tischbein auch gewohnt. Und ich glaube, das eine ganz bekannte Bild, Goethe in der Kampagne, wo er da so liegt, so auf Steinen, auf so Ruinen, denke ich. Alles ist von ihm, also von Tischbein. Und wurde auch während dieser Italienreise
Eine Sache,
gemalt.
die du jetzt noch vergessen hast zu
Ach,
erwähnen.
vergessen.
Wichtig. Das war eine Bildungsreise, wenn ich das recht verstanden habe.
Ja, und ja, er hat auch
Haben
sehr viel
sie.
gelernt, bestimmt auch viel Wein getrunken, aber
Wir haben es ja irgendwie mit
ja,
Bildungsreisenden
das habe ich mir auch gedacht. Das hab ich auch gedacht. Also es war sehr wichtig für Goethe und für die Kunstwelt und Bundesreise. Also es gibt auch ein ganzes Tagebuch, das hat er natürlich ein bisschen gereinigt von allzu persönlichen Notizen, aber das Audiobook dauert nur 24 Stunden, möchte ich sagen.
Nur. Naja, vielleicht gibt es hier auch die tunesischen Elegien von Goethe, wer weiß.
Ich glaube nicht, dass er in Tunesien war. Aber
Okay.
Paul Klee hat auch ein Tagebuch gemacht. Und
Das stimmt, ja.
sehr ausführlich.
Gut. Ja, dann sage ich jetzt noch ein paar Hintergründe zum Text selber. Und zwar wurde er erst nach der Rückkehr verfasst. Das waren so in der Zeit 1788 bis 1790. 2 Jahre ist, finde ich, schon relativ lang für 24 so kurze Gedichte. Und der Titel sollte ursprünglich Erotica Romana heißen. Kann dann schon ein bisschen auf den Inhalt schließen. Römische Elegien klingt aber dann vielleicht noch ein bisschen bürgerlicher. Ja, und die wurden dann 1795 in der Monatszeitschrift von Schiller, die Hoan, veröffentlicht. Und der gute Herder hat darauf so reagiert, dass er gemeint hat, die Hoan müssen ab jetzt mit U gedruckt werden.
Waren die so schlimm, die anderen Elegien? Oder?
Ja, also sie waren so schlimm, zumindest damals, dass er sogar 4 Elegien, 4 Strophen, die besonders freizügig war, zurückgehalten hat und die dann ungekürzt erst 1914 veröffentlicht wurden.
Was? Okay.
Naja, ich würde mal sagen, wie krass es jetzt wirklich ist, schauen wir uns jetzt mal im Hauptgericht an, oder?
Würde ich auch sagen.
Dann guten Appetit.
Die Version, die wir heute behandeln, ist von Goethes Zeitportal, von der Webseite. Und ich würde sagen, wir springen gleich mal in die ersten Steine rein.
Ist ja relativ kurz, das können wir, glaube ich, vorlesen.
Genau. Saget Steine mir an, o sprechet ihr hohen Paläste, Straßen, redet ein Wort, Genius, regest du dich nicht?
Was wir jetzt übersprungen haben, jetzt springe ich ein bisschen, aber ist der Titel.
Also ein Titel, der Titel ist eins, oder was ist der Titel?
Naja, römische Elegien. Und da war mein erster Gedanke zu, ist das jetzt. Meint er jetzt die Stadt oder das historische Land, wenn man das so sagen kann?
Naja, aber es gibt ja eigentlich, also die Region um Rom hat ja einen anderen Namen als Rom selbst. Also es geht dann schon um die Stadt Rom.
Weil er ja auch viel mit der Antike spielt, mit Palästen, mit Göttern. Und du hast ja gemeint, er war ja nicht nur in Rom, sondern auch in Florenz und so.
Ja.
Und es wird dann schon klar, dass er damit Rom selber meint, aber das war so mein erster Gedanke, den wollte ich einfach nochmal loswerden, dass es ja im Titel schon ein Rückbezug auf die Antike irgendwie ist.
Ja,
Wie
aber
auch
ich
immer.
glaube, ja, aber römische Elegien, ich glaube, es hat einfach nur was mit der Stadt zu tun und was die Stadt dann bedeutet. Also es hat ja ganz viele Bedeutungen in Rom, weil, also abgesehen, nicht abgesehen, sondern erstens die Römer, die alten Römer, die Antike, dann natürlich Rom als Zentrum des Christentums und dann später wurde es ja auch nochmal das ist eine Riesenstadt, das ist die Hauptstadt von Italien, auch nochmal sehr wichtig. Deswegen, für ganz verschiedene Menschen hat es sehr verschiedene Bedeutungen und daher glaube ich, ist römische Legende, einfach nur der Titel, glaube ich, erst aussagekräftig oder bedeutsam, wenn man erst den Text gelesen hat.
Das macht Sinn, das macht Sinn. So, ich glaube, jetzt haben wir die zwei Strophen auch schon wieder vergessen. Um ein bisschen Abwechslung zu haben, lese ich die jetzt nochmal vor.
Ah, cool.
Saget Steine mir an, o sprecht, ihr hohen Paläste, Straßen, redet ein Wort. Genius, regst du dich nicht? Was waren deine Gedanken dazu?
Also ich finde, ich muss sagen, sag jetzt Steine, dieses Steine gibt schon ein Bild im Kopf. Und was dann irgendwie gebrochen wird von hohen Palästen, so was sind hohe Paläste? Kann ich nicht große Paläste sagen, aber
Okay.
große Paläste, was ist groß? Ist es mein der weit oder hoch? Oder na gut, dann sind wir wieder bei hohe Paläste. Also wenn ich Steine höre, denke ich gleich an Ruinen, weil vor allem, wenn man, keine Ahnung, wenn ich an Rom denke, denke ich eher an Ruinen. Und ich meine, er hat sich ja auch mit Architektur beschäftigt und mit der Antike. Und ein bisschen später unten, beziehungsweise man weiß ja, Rom wird als die ewige Stadt benannt.
Ja.
Und Steine haben ja eine Ewigkeit an sich. Und das ist das, was mir an sich eingefallen ist für die erste Zeile.
Ja, ich bin dann ein bisschen mehr aufs Interpretative eingegangen, auf die Interpretation. Und zwar, habe ich das so verstanden, er spricht die ja direkt an, aber er kann sie nicht verstehen. Also er sieht diese ganzen Sachen, die Steine, die Palästen, die Straßen, aber er, hier steht auch sein, also übertragen, sein Genie regt sich nicht. Also
Genau.
er ist davon irgendwie noch nicht inspiriert, würde ich mal so sagen.
Ja,
Auf
genau.
gut
Also,
bewahrt.
so habe ich es auch gesehen, dass er praktisch durch Rom durchläuft und versucht, eine Inspiration als Künstler zu haben, aber ist nicht da bis jetzt.
Ja, er spricht ja aber auch nur, das fällt mir jetzt gerade so auf, vergangenes, totes Material an im Prinzip. Also er geht jetzt ja zum Beispiel nicht auf irgendwelche bestimmten kulturellen Sachen ein oder auf irgendwelche Pflanzen oder sowas, wie man es von Goethe durchaus auch kennt. Also er bezieht sich jetzt schon hier auf antike Sachen, das fällt mir jetzt gerade so auf. Oder
Ja,
zumindest meinte ich antike
ich
Sachen.
weiß jetzt aber nicht, ob die Redewendung schon damals gab, aber es gibt ja auch die Redewendung, dass Sachen Geschichten erzählen. Weißt du, was ich
Ja,
meine?
das stimmt, ja.
Und daran hatte ich dann gedacht, dass die gezeichnet von der Geschichte sind die Steine und dadurch dann die Inspiration sich regen kann durch die halt Geschichten.
Das leitet eigentlich perfekt über zu den nächsten zwei Sätzen, wenn du die vorlesen willst.
Ja. Es ist alles beseelt in deinen heiligen Mauern, ewige Roma, nur mir schweiget noch alles so still.
Und da wird ja im Prinzip dann gesagt, dass, wie du gerade gesagt hast, dass sie eine Geschichte erzählen. Hier wird es ja mit Seele, also eine Bedeutung.
Eine Personifikation.
Ja, perfekt. Wie
Deutschunterricht.
das Format hier. Und er sieht es alles und er weiß auch, dass die Geschichten erzählen können. Aber ihm erzählen sie sie irgendwie noch nicht. Er versteht es noch nicht, was damit los ist.
Ja, und das passt
Oder
ja
was
auch
ist?
perfekt dazu, was ich vorhin erzählt habe, dass er in so einer
Stimmt, ja.
kreativen Schaffenspause war, dass er nichts hinbekommen hat und er in Rom ist und dadurch dann Inspiration haben will. Und das ist jetzt noch nicht der Fall. Ich meine, wir sind auch am Anfang von den 24 Elegien. Das kann es schon noch sein, aber es ist auf jeden Fall schon mal der Anfang.
Ja, und dass er nach da irgendwas sucht, beziehungsweise nach Wasser sucht, das kommt dann in den nächsten zwei Zeilen. O, wo er flüstert mir zu, an welchem Fenster erblick ich einst das holde Geschöpf, das mich versenkt und erquickt.
Da ist so dieses letzte, versenkt und erquickt. Sind es nicht irgendwie so gegenteilige Sachen? Versengen ist ja irgendwas brennen, ist ja eigentlich halt nicht schön. Ist ja, und dann auf der anderen Seite erquickt ist ja dann wieder fröhlich. Also schon ein bisschen so ein Leiden und Leidenschaft vielleicht.
Ja, ey, Leidenschaft, das glaube ich, trifft es ziemlich gut. Ja, das ist auch im Prinzip das, was er will.
Ja.
Er will wieder Leidenschaft. Ey, das ist voll gut. Er will wieder Leidenschaft haben. Also, ich habe mir aufgeschrieben, er sucht nach einer Muse. Also
Ja, ich
er.
habe ja auch geschrieben, wo er sucht die Inspiration. Praktisch habe ich mir aufgeschrieben. Passt ja auch sehr gut zusammen.
Wobei er mit holdem Geschöpf, glaube ich, wirklich eine junge Dame meint.
Das meinte ich auch, dass die Zuhörer sich auf die Reise machen können, welches holde Geschäft es ist und was das mit Faust zu tun hat. Was mir noch auffällt, ist, wo wir noch ganz kurz zur vorherigen Strophe, dass er vielleicht auch überwältigt davon ist. Also, dass er nicht nur eine kreative Daumen nicht hier weiterkommt, sondern dass er halt auch nicht, weil er daheim irgendwie burnt out ist, sondern weil er so überwältigt ist, dass er so halt einfach nicht mehr reden kann. Ich weiß nicht, wie sagt man, sprachlos ist praktisch. Ich glaube, das kann man ja auch irgendwie. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen so auch der Vibe rüber, dass das auch Design auch sein kann, oder?
Das kann auf jeden Fall sein. Was für mich aber dabei auch ein bisschen der Vibe rüber kam, es hat mich an so gewisse Leute, die manche Thailand-Urlaube machen, erinnert. Weißt du, wie ich meine?
Nicht ganz.
Naja, also irgendwie er läuft da hin und er sucht dann
Ach
sich da irgendwie
so.
ein Mädchen und so. Keine Ahnung, das hat für mich irgendwie sehr
Okay. Ja,
interessant gewirkt auch.
komischen
Ja.
Beigeschmack.
Im Geschmäckle.
Ja, ahn ich die Wege noch nicht, durch die ich immer und immer zu ihr und von ihr zu gehen, opfere die köstliche Zeit. Das ist dann die nächste Zeile, wenn du nichts mehr
Ja.
zur vorherigen hast.
Nee, passt. Und da habe ich mir dann gedacht, im Prinzip im Anschluss an das oben, er sieht das jetzt alles, er hat hier verschiedene Wege und Plätze, auf denen er wandelt, aber sie haben noch keine Bedeutung für ihn. Und da ist ja im
Okay.
Prinzip schon ein kleiner Teaser inbegriffen. Also ahne ich noch nicht, noch nicht. Das wird bald eine Bedeutung für ihn haben.
Die
Also.
Wege.
Genau, die Wege werden bald,
Und
sag mal, Grenze.
von welchen Wegen redet er? Also ich habe mir aufgeschrieben, dass es die Wege der Geschichte sein könnten. Aber
Interessant, okay.
wenn ich darüber nachdenke, können es auch einfach die Wege zu Rom und dann zur Erleuchtung praktisch sein. Das ist.
Interessant, ich hab das einfach als die Wege zu seiner Geliebten gesehen.
Ach so, okay. Ja, okay.
Interessant. Nee, man kennt das ja irgendwie, man, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal der Schulweg, weil wir ja heute irgendwie so das Thema Schule immer haben. In dem Fall. Der Schulweg hat für einen ja auch eine besondere Bedeutung. Deswegen wird hier der Weg zu seiner Geliebten dann plötzlich auch eine Bedeutung haben. Und er ist vielleicht schon in der Stadt und er weiß nicht, dass dieser Weg dann später für ihn eine Bedeutung haben wird. Nämlich den Weg zu seiner Geliebten. Da wird er sich immer dran erinnern. Also, so habe ich das ein bisschen gesehen. Aber
Ich
erzähl
meine,
mal du, das
wenn
klang voll
man
interessant, wenn du gesagt hast.
aber im Kopf behält, dass die alle ein bisschen so anrüchig sind und nach deinen das schon ein bisschen mehr sind.
Was hast du vorhin gemeint? Wege in Rom, nach
Der
Rom
Geschichte.
irgendwie?
Also
Der
erstens
Geschichte.
Wege der Geschichte, also einerseits, welche Verläufe die Geschichte nimmt. Dann auch noch, weil ja die Wege in Rom sind ja Wege der Geschichte, weil da sind passt.
Alle Wege führen nach Rom.
Das ist das Dritte, was ich sagen wollte.
Achso, okay.
Also Wege, auf denen sich so viel Geschichte abgespielt hat, und dann noch die Wege, die nach Rom führen. Und naja, kann man auch sagen, dass alle Wege führen nach Rom, alle Wege führen zur Geliebten, kann man ja auch sagen.
Okay.
Aber dann so die opfere ich die köstliche Zeit. Hat das dann vielleicht was mit der nächsten Zeile zu tun? Willst du die vorlesen?
Noch betracht ich Kirch und Palast, Ruinen und Säulen, wie ein bedächtiger Mann schicklich die Reise benutzt.
Ah, oh, jetzt macht es natürlich viel mehr Sinn. Ich habe mir gesagt, der Sinn der Reise ist, Sachen anzuschauen und so weiter. Aber der Sinn, den er sieht oder den er gleich machen wird, ist nämlich zur Geliebten zu gehen. Was natürlich nicht Sinn der Sache der Reise ist. Also ein bedächtiger Mann benutzt es ordentlich, also ein ordentlicher Mann, das macht man normalerweise, aber ja, also passiert ja auch mal so.
Ja, interessant. Ich habe das dann auch so ein bisschen interpretiert, dass er sich aktuell noch wie ein Tourist fühlt. So, er betrachtet das alles und er fühlt sich aber noch nicht wie ein Gelehrter, beziehungsweise irgendwie, wie jemand, der da eine Verbindung zu hat oder eine Erinnerung oder eben eine bestimmte Beziehung zu hat.
Okay. Interessant, ja. Vielleicht noch mal kurz zu den Wörtern, die ihr benutzt in der ersten Zeile. Das ist ja auch so ein kleiner Parallelismus mit
Oha.
Kirch und Palast und Ruinen und Säulen. Und wenn man jetzt Ruinen und Säulen anschaut, also ich würde mal sagen, Säulen sind doch ein Teil von Ruinen, oder?
Auf jeden Fall.
Also so ein Beispiel praktisch. Wenn man jetzt
Kommt
auf das
natürlich drauf an,
erste.
aber ja, eigentlich schon.
Ja, unter anderem natürlich. Also gibt es natürlich viele verschiedene Sachen, aber ja. Und wenn man jetzt auf den ersten Teil geht, Kirche und Palast, dann heißt es ja, dass der Palast ein Teil der Kirche ist. Also, dass Kirchen
Ja.
Paläste teilweise sind. Aber eigentlich sollten ja Kirchen keine Paläste sein. Also Paläste sind ja für Könige, Kaiser, die ihre Opulenz zeigen wollen. Die Kirche macht das natürlich auch, aber ob das richtig ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Und vielleicht, also da habe ich mit ganz, ganz viel Fantasie ein bisschen so Kirchenkritik rausgelesen.
Das kommt mir jetzt auch gerade, ne? Da ist er schon mal in Rom, ne? Da ist er schon mal in Rom, schreibt dann 2 Jahre, über 2 Jahre, 24 Gedichte darüber, ne?
Ja.
Und in keinem Satz erwähnt er den Heiligen Vater.
In keinem?
Gibt's das?
Nee, 20?
Also kann ich mich jetzt nicht erinnern, ne?
Okay. Ja, interessant.
Frech.
Aber
Sehr frech.
ich möchte bloß, also ich war ja in Italien und dann auch im Petersdom und wir sind da durchgelaufen und überall die Päpste und also die Päpst Gräber und Päpst Denkmäler und alle knien so und tun sich so so heilig dahinstellen. Ich denke mir so, genau, als ob ihr so heilig seid, wie ihr euch da darstellt. Ein bisschen, chillt mal ein bisschen aus.
Ja, es ist ja eigentlich nicht so, dass er hier, wie hast du gerade gesagt, irgendwie ein bisschen gegen die Kirche basht oder irgend sowas?
Ja, Kirchenkritik.
Oder Gasser, wie ich jetzt gesagt habe, dass er die nicht mal erwähnt, so richtig. Also Kirche erwähnt er jetzt hier schon, aber halt zum Beispiel nicht den Papst. Sondern im nächsten Abschnitt wird es eigentlich noch schlimmer.
Ja, stimmt. Soll ich dir mal vorlesen?
Ja, voraus.
Doch bald ist es vorbei. Dann wird ein einziger Tempel, Amos-Tempel nur sein, der den Geweihten empfängt. Soll ich gleich die nächste, weil das hat irgendwie auch noch, ich glaube, die kann man gut
Lass
zusammenfassen,
mal,
oder?
lass mal, lass mal, lass mal.
Okay.
Hier ist eigentlich schon ein perfekter Teaser zu dem, was kommt. Also er hat jetzt seine Ausgangssituation geschrieben, dass er, ich sag jetzt einfach mal, ein Tourist hier ist. Das hat für ihn irgendwie alles noch nicht so richtig Bedeutung. Er kapiert das alles noch nicht so ganz. Aber das wird sich bald ändern. Doch bald ist es vorbei.
Ja, also no noch betrachtet er die touristischen Sachen und aber bald nicht mehr.
Ja, und ich hätte es auch so ein bisschen, hier wird ja dann auch der Gott Amor angesprochen, dass er dann lernt, weil es ist vorbei, dass er lernt, die Götter zu verstehen oder zumindest Amor.
Das gefällt dem Heiligen Vater, glaube ich, nicht so ganz.
Ja, da werden wir dann auch später, ich gehe dann später nochmal, wenn wir diesen Abschnitt zu Ende haben, gehe ich nochmal auf die anderen kurz ein. Da wird dann später auch nochmal ordentlich von den anderen Göttern geredet und nee, das gefällt dem Heiligen Vater gar nicht. Aber jetzt
Ja.
kannst du die letzten zwei.
Okay. Sein. Eine Welt zwar bist du, o Rom, doch ohne die Liebe wäre die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom. Ganz viel Welt, ganz viel Rom. Ein bisschen
Was hast
Liebe.
du dir dazu dann gedacht? Also wenn du sagst, die passen so gut zusammen.
Ja, weil eben Amos Tempel und Liebe passt ja zusammen
Auf jeden Fall.
und deswegen dachte ich auch einfach nur so, und weil er in Rom ganz viele Tempel, wenn es ja da viele Tempel gibt, davon war er bestimmt auch begeistert. Kommt jetzt vielleicht in dem, gehe ich nicht raus, da war er begeistert von was anderem wahrscheinlich, aber genau.
Ja,
Und
das hält.
vielleicht, ich habe mir da noch einfach aufgeschrieben, das war eigentlich was schon alles, dass Rom lässt dann die Liebe entstehen und dann ist praktisch so ein Ringschluss, was er sagt: Rom wäre nicht Rom, wenn es nicht die Liebe gibt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er sagt, ja, Rom generiert Liebe sozusagen. Und dann wird der Rom nur noch römischer, wenn du weißt, was ich meine.
das habe ich auch ziemlich so verstanden, noch mit der kleinen Erweiterung dazu, dass er hier Rom mit der Welt gleichsetzt, mehr oder weniger.
Ich habe das andersrum gesehen, dass Rom eine Welt in sich ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber dann ist es so eine Mikrowelt und das, was in dieser Mikrowelt gilt, kann man dann auch auf die große Welt beziehen. Und er kann ja diese, wie du gerade gemeint hast, diese Mikrowelt nur vollständig verstehen, indem er die Liebe versteht oder indem es diese Liebe dort gibt, weil sonst würde ja was fehlen.
Stimmt, ja, das ist praktisch Rom ein Tür in eine andere Welt ist, dann
Ja,
praktisch
okay,
so.
so gut, darauf können wir uns einigen.
Okay, perfekt. Dann.
Und damit endet auch die erste Elegie schon. Und das war im Prinzip eine perfekte Teaser-Zusammenfassung, wie auch immer, von dem, was noch kommt. Und zwar, ich mache das mal so kurz, geht es vor allem um Verliebtsein in Rom, würde ich mal so sagen. Beziehungsweise alte Kultur aus dieser einen spezifischen Sicht der Liebe. Also ist auch ein bisschen reduziert auf die Liebe. Was mich dann auch ein bisschen, ich habe mir neulich, du hast mir das ja mit dem Hörbuch hören empfohlen, an den Werther erinnert hat. Also die Leiden des jungen Werthers sind ja auch so ein Buch, so ein Buch von Goethe. Und da wird ja auch die ganze Zeit geschwärmt von Liebe und wie auch immer. Und das ist hier auch, zumindest am Anfang, voll noch so. Er beschreibt dort auch, dass er am Tag lernt und in der Nacht liebt. Das ist so ein bisschen der Kanon, da hört man dieses Bildungsreisenelement wieder raus. Und dadurch versteht er dann die Kultur bzw. die Lehren, die er dort am Tag lernt, viel besser. Und vor allem später geht er dann auch viel mehr auf so klassische Götter, sage ich jetzt mal ein. Vor allem natürlich Amor, da erzählt er dann auch so eine Geschichte, wie es im Prinzip die Hintergrundgeschichte zu Amor. Und in dem ganzen folgenden Elegien verschmelzen mehr oder weniger Bildungsreise und romantisches Abenteuer. Und ich hätte das jetzt ein bisschen so interpretiert, dass wir hier einen Übergang von dem, was vorher war, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben das in der Schule Sturm und Drang genannt, zur Klassik war. Also das passt im Prinzip ziemlich gut zu dem, was du vorhin gemeint hast mit dem Burnout. Er ist dahin, um sich Inspiration zu suchen und er hat dort Inspiration gefunden. Also vorher hatten wir diese ausschweifenden Liebesgedichte, wie auch immer, wie im Werther, wo man sich fast nicht geben kann. Achtung, wo man sich die Kugel geben muss. Und dann ist er dahin gegangen und das merkt man auch in den Elegien. Je weiter, also am Anfang ist es noch ziemlich, wie hier beschrieben, so ziemlich, ja, auf die Liebe reduziert, beschränkt. Und am Ende hat man dann sehr viel mit Göttern und im Prinzip schon ein klassisches Gedicht. Das wäre, was ich dazu sagen würde.
Aber würdest du sagen, dass die römischen Elegien dem Sturm zu Drang zuzuordnen sind oder eher der Klassik?
Schwierig. Ich würde eben sagen, dass das ein ziemlicher Übergang ist.
Ah, okay, interessant.
Also vor allem, wenn ich das jetzt mit dem Werther vergleiche, dann fällt mir auf, dass es irgendwie genau die gleiche Geschichte ist. Also wir haben einen Junggesellen, der irgendwo hinreist, wen kennenlernt, in den er sich verliebt und wo er dann aber, weil das irgendwie nicht klappt, auch wieder gehen muss und wie auch immer. Und der Unterschied zum Werther, was ich jetzt kenne, sind eben diese ganzen römischen Götter, die da einfließen, oder griechischen Götter.
Okay.
Ja. Hast du noch was zu sagen, oder?
Nö, ich glaube, ich bin fertig erstmal.
Aufgegessen.
Ah, oh, ich bin so satt.
würde ich sagen,
Bin Magen, würde ich sagen.
dann würde ich sagen, die Rechnung bitte, oder?
Genau.
Schauen wir mal, was wir gelernt haben oder was es uns gebracht hat.
Ja, wie viel müssen wir zahlen? Ja, was hast du gelernt? Hast du noch was mehr als in der Schule aus diesen Elegien rausziehen können?
Auf jeden Fall, weil ich einfach älter bin, glaube ich. Und vielleicht auch schon ein bisschen mehr kennen von weiß ich nicht, dieser Welt der Literatur. Und zwar habe ich zum einen festgestellt, anscheinend kann Bildung auch sexy sein.
So eine Bildungsreise,
Und zum anderen diese Weltsicht, also dass man die Welt auch nur verstehen kann, wenn man sie liebt oder wenn man etwas liebt. Das habe ich da so für mich mit rausgenommen.
ja.
Was hast denn du rausgenommen?
Also ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass die römischen Elegien so ja, romantisch, was du sagen kann, ist. Ich dachte, es sind einfach nur irgendwelche Lobgedichte auf die Steine, die da stehen. Deswegen hatte ich, also in der Schule, keine Ahnung, ich glaube, es war eins abgedruckt im Buch. Und dann habe ich halt so die ersten Hälfte gelesen und da denkt man sich, ja, nichts Besonderes und dann reicht es einem auch. Aber jetzt, wo ich es nochmal so gelesen habe, denke ich mir, ja, so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht, kann man sich schon mal geben. Also,
Weiß
nicht die ganzen 24, aber also eins davon.
nicht. Gefühlt ist es tausendmal, ich sag jetzt mal, romantischer als die Romantik dann.
Ja, obwohl ich finde, bei der Romantik hat man immer noch so eine Verliebtheit in die Dinge und hier ist einfach nur,
Stumpf.
ja, genau. Vor
Ja,
allem, also
wie.
ich verstehe die Romantik halt auch einfach besser. Also das ist ein viel näheres Deutsch, was wir reden,
Na schon.
als das hier.
Wie ich gemeint habe, ist auch viel Gelartes dabei.
Ja, also ich meine, da kann man, bei sowas kann man nicht viel Ungelartes machen, oder? Es sind alles ein bisschen mit Herzchen in den Augen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, damit können wir gut zu Ende machen und sagen, das war Spargel auf dem Balkon. Bis zum nächsten Mal. Für die Naschsichtigen unter euch. Wer will, kann noch für einen kleinen Nachtisch zwischen Tür und Angel dranbleiben, wo wir uns gegenseitig eine Abschlussfrage stellen.
Genau. Oh, ich muss wieder so lachen nach. Die Naschsichtigen. Wie witzig. Oh ja, was ist deine Abschlussfrage an mich? Du hast schon angeteasert.
Ja.
Was ist
Achtung,
los?
klingt erstmal schlimmer, als es ist. Dichte die philosophischen römischen Elegien,
Okay.
aber wenn du willst, kannst du auch in Prosa machen.
Also, ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlimm. Ich kann es sogar in Lyrik machen, weil
Oha.
das reimt sich hier gar nicht, deswegen muss ich gar nicht mal anfangen damit.
Stimmt, ja.
Deswegen, keine Ahnung, okay. Saget, Kolosseum. Mir an, wo große Plätze, wo große Statuen, wo hohe Säulen, tiefe Gebäude bis hohe Paläste. Mist, das war schon auf dem Römischen. Kirchen über Kirchen, Straßen überall. viel Pizza, viel Pasta, viel Regen, und viel Kaffee.
Da kann ich nur ergänzen, eine Welt, zwar bist du Rom, doch ohne den Podcast Spargel auf dem Balkon wäre die Welt nicht die Welt, wäre auch Rom auch nicht Rom.
Ich glaube, das kann man so abdrucken, aber erst, wie Goethe es gemacht hat, in so 200, 300 Jahren.
Genau. So, und jetzt auf Latein. Spaß.
Hat er auch nicht gemacht.
Hat er auch nicht gemacht.
Ah ja.
Deswegen nur gelahrt, nicht gelehrt.
Ah ja.
Hast du eine Abschlussfrage für mich? Oder sagst
Okay, stell dir vor,
du?
also das hat er ja 1786 bis 88 war er in Italien. Und
Genau.
wann hast du nochmal gesagt, hat er es veröffentlicht?
Also 88 bis 90 geschrieben und 95 veröffentlicht.
Genau, okay.
Die
Das heißt,
gekürzte Fassung.
halt ein bisschen so. Aber da hat er da nochmal so 30, 40 Jahre danach gelebt. Und das ist ja schon so sehr, ich will sagen persönlich, aber schon sehr, ja, ich sage mal
Intim.
persönlich.
Ja.
Stell dir vor, du wärst jetzt Goethe, hast es geschrieben, lebst deine Sachen und dann fällt dir 30 Jahre später so ein Gedicht in die Hände, wo die vier haben ja, wurden ja gar nicht veröffentlicht. Vor die fallen dir in die Hände und denkst dir so, das habe ich geschrieben. Was denkst du dir?
Ja, also ich
So, das
wäre
ist ja so,
erst.
das hat ja ein bisschen so jugendlichen Leichtsinn, sag ich mal.
Ja, also ich wäre erst peinlich berührt, würde dann auf mein Konto gucken, wie viel Geld ich damit eingenommen habe, würde dann sagen, ah, okay, hat sich ja doch gelohnt. Und dann
Okay,
würde ich aber
true.
auch die vier Gedichte, die ich gefunden habe, noch draufschreiben, dass sie erst 1914 veröffentlicht werden dürfen.
Okay, ja. Macht Sinn.
Macht Sinn.
Ja,
Ich würde sagen,
wunderbar.
besser wird's nicht.
Besser wird's nicht. Wir sind komplett vollgestopft. Und damit bis zum na nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
Noch ein kolossal leckeren Bussi von Konrad.
Und von Philipp. Das war's mit Spargel auf dem Balkon. Tschüss.
Ich war mit so 13, 14 Jahren, waren wir in Italien Urlaub und da habe ich halt erwartet, dass wir da auf italienische Kulturen alles treffen. Da wusste ich diese Unterscheidung mit Südtirol und Italien noch nicht so ganz, diese kulturelle Unterscheidung. Und das ist mir angekommen und da hat direkt vor unserem Hotel so ein Volksfest, Kirchweih würden wir uns sagen, stattgefunden. Und da sind die halt alle in Lederhosen rumgelaufen. Das war ein ziemlicher Kulturschock dann.